Es war an einer Universität, da war ein Wirtschaftsprofessor, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften, und er hatte einen neuen Assistenten eingestellt. Aber dieser Assistent war vor einigen Jahren selbst einmal an derselben Universität gewesen und er hatte auch dort bei diesem Professor Wirtschaftswissenschaften studiert. Und nun hatte er ihn wieder eingestellt als Assistent und er war zuständig für die Prüfungsaufgaben der Studenten. Und nun beim ersten Mal bekommt er die ersten Prüfungsaufgaben vorgelegt von dem Professor. Er liest sie durch und dann sagt der Assistent: Herr Professor, das sind ja genau dieselben Fragen, die wir damals schon gehabt haben, vor einigen Jahren. Sagt der Professor: Ja, stimmt. Die Fragen sind immer dieselben, aber die Antworten, die ändern sich von Jahr zu Jahr. Es kann sein, dass es bei unserem Thema von heute Abend auch so ist, dass die Antworten, die gegeben werden, immer wieder jedes Jahr anders beantwortet werden. Das Thema habe ich einmal genannt: Sind alle Religionen gleich? Wie ist das eigentlich mit den Religionen? Und wo, an welcher Stelle, finden wir die Wahrheit? Wir brauchen unbedingt in dieser Frage eine verbindliche Lösung, eine verbindliche Antwort, die wahr ist. Das viele Diskutieren an dieser Stelle hilft uns nicht weiter. Wir brauchen eine Informationsquelle, die uns eindeutig sagt, wie es sich in dieser Frage verhält. Diese Frage wird sehr oft gestellt. Ich habe sie sehr, sehr häufig gehört. Immer wieder taucht diese Frage auf nach den Religionen. Das liegt auch daran, dass wir heute in unserer Zeit sehr mobil sind. Wir reisen in alle möglichen Länder und erleben dort alle möglichen Religionen. Und so taucht automatisch die Frage auf: Ist es möglich, dass man mit irgendeiner der Religionen oder mit all den Religionen das Ziel erreichen kann? Diese Frage stellt sich sehr dringend. Oder sind einige Religionen, die zum Ziel führen, zum Himmel, zum ewigen Leben, oder vielleicht nur eine? Diese Frage soll uns heute Abend in besonderer Weise bewegen. Auch in Deutschland werden wir mit vielen Religionen konfrontiert. In Bielefeld gibt es seit einigen Jahren einen muslimischen Bürgermeister, also etwas ganz Neuartiges in unserem Land. Oder im Deutschen Bundestag gibt es auch einen Moslem, der zu den Grünen gehört. Und eine türkische Tageszeitung, das ist die auflagenstärkste, sie hat damals den Einzug in den Bundestag als einen großen türkischen Sieg gefeiert. In Pforzheim wurde eine große Moschee eingeweiht und die evangelische Kirche hat damals den Kronleuchter gestiftet. Der Papst war in Afrika und er sprach dort damals vor Moslems und er begrüßte sie mit den Worten: Liebe Schwester, Schwestern und Brüder. So sehen wir, dass immer wieder die Frage der Religionen auftaucht. Mutter Teresa, die einen sehr guten Dienst in Indien getan hat, hat Folgendes gesagt und wir werden uns mit diesen Aussagen auseinandersetzen müssen. Sie sagte: Ich habe immer gesagt, wir sollten einem Hindu helfen, ein besserer Hindu zu werden, einem Muslim ein besserer Muslim zu werden und einem Katholiken ein besserer Katholik zu werden. Das ist ein kleines Spektrum von ein paar Meinungen, von ein paar Auffassungen, die wir so hier und da hören, und weitgehend wird die Auffassung vertreten: Es sind ja letztlich alle Religionen gleich, denn sie sind alle auf der Suche nach der Wahrheit und sie wollen alle das Ziel erreichen, sie wollen alle zu Gott. So ist die landläufige Auffassung, die hört man überall, es ist fast die Mehrheit, möchte ich sagen, aber in dieser Frage können wir keine demokratische Abstimmung machen, um dann herauszufinden, was die Wahrheit ist. An dieser Stelle müssen wir den lebendigen Gott befragen. Den Gott also, der wirklich Himmel und Erde gemacht hat. Er, der der Ursprung ist allen Lebens und dieses Universums und aller Welt. Ihn müssen wir befragen. Und diese Antwort, die wollen wir heute in besonderer Weise suchen und beleuchten. In seinem Buch, in der Bibel, hat er sich zu dieser Frage an vielen Stellen geäußert. Und ich möchte diese Aussagen sehr ernst nehmen. Ich möchte zunächst einmal auf die erste Aussage eingehen, wo Gott dazu Stellung bezieht. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen wir: In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Dieses Bibelwort empfinden viele Zeitgenossen als eine ganz gewaltige Provokation. Soll dann nun alles andere ausgeschlossen sein zum Heil? Ist das nicht unvorstellbar intolerant? So heißt es denn. Und dieses Wort, was wir eben gehört haben, das konfrontiert uns direkt mit den vielen Religionen. Und so müssen wir darüber sehr intensiv und auch sehr sorgfältig nachdenken. Ich möchte eine andere Aussage aus dem Neuen Testament voranstellen, einen Text, der uns helfen kann in der Beurteilung dieser wichtigen Frage: Wie können wir selig werden? Wie können wir das Himmelreich erreichen? Diesen Text finden wir in Lukas 13, Vers 22 bis 30, und dort spricht der Herr Jesus selbst. Da heißt es: Und Jesus ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihm: Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen und sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Dieser Text ist ein sehr, sehr deutlicher Text. Er ist auch ein sehr ernster Text. Und dieser Text stammt aus dem Munde Jesu, aus dem Munde des Sohnes Gottes, der es ganz genau weiß, wie es darum steht. Und er sagt: Ringet darum, dass wir durch die enge Pforte eingehen. Das ist der Auftrag, den er uns gibt und der auch bis heute geblieben ist. Wenn wir über die verschiedenen Religionen nachdenken wollen heute Abend, dann möchte ich zunächst einmal auf ein Grundproblem des Menschen hinweisen, warum es nämlich diese Religionen alle gibt. Im Neuen Testament finden wir einen zentralen Hinweis darauf. Und da heißt es im Römerbrief, Kapitel 2, in den Versen 14 bis 15: Die anderen Völker haben das Gesetz Gottes nicht. Aber es gibt unter ihnen Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Obwohl es ihnen nicht bekannt gemacht worden ist, tragen sie es doch in sich selbst. Ihr Verhalten zeigt, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. und dasselbe beweist ihr Gewissen, dessen Stimme sie abwechselnd anklagt oder verteidigt. Das ist die Situation des Menschen, ganz generell. Wir Menschen haben uns alle im Sündenfall von Gott entfernt. Und wir leben in dieser Entfernung von Gott. Und wir merken, dass unser Leben, wie wir es organisieren, wie wir leben, wie wir handeln, dass das nicht zu dem passt, was Gott will. Und Gott hat etwas in seiner Schöpfungsordnung angelegt, in jeden Menschen hinein, das ist das Gewissen. Und dieser Text, den wir eben gelesen haben, deutet uns das an, was das Gewissen tut. Das griechische Wort, das dort steht im Neuen Testament, können wir auch übersetzen mit Mitwisser. Das Gewissen ist ein Mitwisser unseres Tuns. All unser Tun, das vor Gott nicht in Ordnung ist, das klagt unser Gewissen immer wieder an oder aber es entschuldigt auch. Wir sind in so einer Zwickmühle hin und her gerissen. Mal sagt das Gewissen, tu das ruhig, und das Gewissen beruhigt uns. Und dann klagt das Gewissen wieder an und sagt, das war nicht in Ordnung, dass du betrogen hast, dass du Ehebruch gemacht hast. Das hättest du nicht tun sollen. Und wer so in der Sünde lebt, hier und da, der wird im Laufe der Zeit, wenn er nicht ablässt, wird er das Gewissen an dieser Stelle abtöten, sodass das Gewissen mundtot gemacht wird. Und dann sind wir frei und dann handeln wir genauso, wie wir wollen. Dann ist endlich dieses Gewissen tot. Aber dieses Gewissen, das immer wieder da ist, merkt und zeigt uns an, dass wir mit dem Schöpfer nicht in Ordnung sind. Da ist irgendwo etwas, was nicht stimmt. Und so haben die Menschen nachgedacht zu allen Zeiten, und das ist geschehen in allen Völkern und allen Stämmen dieser Welt. Sie haben darüber intensiv nachgedacht, was können wir eigentlich tun, um Gott zu gefallen, um diesem Urheber aller Dinge zu gefallen. Und die Antwort darauf des Menschen ist, dass er die Religion erfunden hat. Der Mensch hat die Religionen, die wir auf dieser Erde kennen, selbst erfunden. Er hat sie sich selber ausgedacht. Das sind Religionen, auf die die Menschen an unterschiedlichen Orten gekommen sind. Und ich will einmal so ein paar Beispiele nennen, damit wir einmal diese ganze Weite der Palette sehen, wie unterschiedlich das ist. Da gibt es den Polytheismus, wo man glaubt, dass es ganz viele Götter gibt. Nicht nur 5 oder 10 oder 100, sondern Tausende von Göttern. Man steigt überhaupt nicht mehr durch, wie viele das sind. Tausende von Göttern sind es da. Im Hinduismus kennt man das und man betet dann zu allen möglichen Göttern. Und der Hinduismus ist in der Lage, auch ständig neue Götter aufzusaugen, sie aufzunehmen und zu integrieren. Das ist der Polytheismus. Dann gibt es den Monotheismus, wo man das strikt ablehnt, dass es mehrere Götter sind, sondern man sagt, es darf nur überhaupt ein einziger Gott sein. So ist es zum Beispiel im Islam. Ein einziger Gott. Dann gibt es den Pantheismus, wo gesagt wird, dieser Gott ist kein persönlicher Gott, sondern dieser Gott, der ist irgendwo verteilt im All oder in der Natur. Dieser Gott ist in jedem Baum zu sehen und jedem Kraut und überall, wo wir uns auf der Welt bewegen. Und dann gehen manche Leute in den Wald und sagen, am besten ist, wenn ich in den Wald gehe, da bin ich ganz in der Nähe Gottes, weil Gott in allen Bäumen und weil er überall dort im Wald ist. Da kann ich mir das am allerbesten vorstellen, dass ein Gott ist. Und wir sehen, die Menschen kommen nicht los von dieser Frage, wo ist Gott, wer ist Gott und wie kann ich diesem Gott gefallen, was kann ich eigentlich tun? Dann gibt es den Atheismus, wo man sagt, es gibt überhaupt gar keinen Gott. Das ist die Version, wo man sich allem entledigt und sagt, kein Gott gibt es, wir nehmen das Ganze so. Und so wurde denn die Gegenposition zum Christentum bezogen, wo man sagte, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Das ist die Devise des Atheismus. Der Marxist August Bebel bemerkte allerdings Folgendes, obwohl er selbst Atheist war. Er meinte, wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. Er hat einmal Pech gehabt. Dann haben wir eine ganze Ewigkeit verplant, nicht bekommen, nicht erreicht, einfach daneben gegangen. Dann gibt es in den Naturvölkern den Animismus, Das ist so ein Seelenglaube, wo man glaubt, dass Teile der Natur beseelt sind. Dann glaubt man an Ahnengeister oder an alle möglichen Geister, die sich irgendwo in der Natur aufhalten und die man ständig gut stimmen muss. Dann gibt es den Synkretismus, das ist eine Religion, die wir in Deutschland sehr häufig antreffen, wo man alle möglichen Einflüsse und Gedanken verschiedener Religionen zusammenpackt zu einer Religion, wo man das alles mit zusammen macht und man sagt, man darf das nicht alles so eng sehen, alle Dinge nehmen wir mit auf und dann wird das so ein Synkretismus. Und der Synkretismus, beobachte ich in vielen Gesprächen, hat auch in den Kirchen weitgehend Einzug gehalten. In vielen Kirchen wird auch so eine Art Synkretismus akzeptiert. In unserer Zeit hat sich eine ganz andere Religion aufgemacht, die eine sehr starke Verbreitung gefunden hat, hier besonders in Deutschland. Und das ist die Esoterik oder auch New Age. Das sind alles so Begriffe, die irgendwo alle in diesem Zusammenhang stehen. Damit verknüpft gehört auch der Bereich von Yoga und alle diese Formulierungen und Formen gehören dazu. Ich war vor einiger Zeit unterwegs mit dem Zug und wir wissen, wie das manchmal so ist. Manchmal hat man einen Nachbarn, der ist sehr gesprächig. Manchmal ist auch jemand da, der sich hinter seiner Zeitung versteckt. Bei mir war es gerade so, ich bin da ganz ehrlich, ich hatte auf dem Nebensitz meine Tasche hingestellt, hatte mir ein paar Bücher mitgenommen und wollte einfach jetzt mal ein bisschen arbeiten, etwas lesen und war froh, dass ich da meine Ruhe hatte. Und dann kommt eine 36-jährige junge Frau, ganz couragiert, auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, ist der Platz frei? Ja, ich sagte, er ist frei, musste ich ja nur freigeben. Da habe ich meine Tasche runtergenommen, da hat sie sich hingesetzt. Und die quirlte nur so von Erzählen und vom Reden. Und so kamen wir sehr schnell in ein Gespräch und sie erzählte mir auch, was sie macht. Ich fragte sie dann auch danach. Ja, sagte sie, ich bin Yoga-Lehrerin. Aha. Da wurde ich hellwach. Ich dachte, jetzt hast du die Gelegenheit, einmal zu fragen, was glaubt man eigentlich als Yoga-Lehrerin? Was steckt da eigentlich hinter? Und sie war sehr redefreudig. Sie hat auch gerne erzählt. Und so ergab sich ein sehr intensives, langes Gespräch während dieser Bahnfahrt. Und dann fragte ich sie, sagen Sie mal, warum machen Sie das eigentlich? Und da sagte sie, wissen Sie, schon von meiner Schulzeit an frage ich nach dem Sinn des Lebens. Ich will das wissen, warum lebe ich hier, wozu dient das alles? Und dann irgendwann bin ich auf Yoga gestoßen und jetzt mache ich das. Da habe ich ihr noch so ein paar Fragen gestellt. Ich sage, und sagen Sie mir doch mal so aus Ihrer Sicht, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und dann sagte sie, wissen Sie, der Sinn des Lebens ist, dass wir hier eine gewisse Zeit leben und dann werden wir irgendwann sterben. Und dann bekomme ich ein neues Leben. Je nachdem, wie ich dieses Leben gelebt habe, wird das neue Leben besser werden oder auch schlechter. Aber ich werde wieder geboren hier in diese Welt hinein und werde dann wieder irgendwo leben an einem anderen Ort und einer anderen Zeit. Und dann fragte ich sie, ich sage, haben Sie schon einmal gelebt? Und dann sagt sie, ganz gewiss habe ich schon gelebt. Ich habe schon oft gelebt. Ich sage, und können Sie sich erinnern an die Zeit, wo Sie gelebt haben? Sagt sie, nein, überhaupt nicht. Ich sage, aber warum glauben Sie das denn? Wenn Sie das selber gar nicht erlebt haben und das auch gar nicht wissen. Und dann sagte sie mir, ich kenne einige Gurus und die Gurus haben mir das erzählt. Und das glaube ich. So sagte sie dann. Und dann wollte ich von ihr wissen, ich sage, sagen Sie mal, gibt es eigentlich für Sie einen Gott? Da sagt sie, nein, einen lebendigen, einen persönlichen Gott nicht. Aber sie sagt, es gibt so einen kosmischen Geist, der alles durchdringt und der überall da ist, so überall im ganzen Universum. Den kann man also nicht greifen und nicht packen, aber so irgendetwas gibt es ja, dass das irgendwie so in Gang hält. Und da habe ich sie gefragt, ich sage, wissen Sie denn, wo wir Menschen herkommen? Wer hat denn die Menschen gemacht? Dann sagt sie, das ist eine schwere Frage. Aber ich sage, versuchen Sie mal zu beantworten. Ja, sagt sie, wissen Sie, der Mensch hat sich selber gemacht. Ich sage, die Version habe ich noch nie gehört. Das war dann ihre Antwort. Und so hat sie aber doch auf alle die Fragen, die ich hatte, ist sie doch bereitwillig eingegangen, soweit sie beantworten konnte und nicht. Aber sie war beseelt von der Richtigkeit dieser Auffassung und am Ende gab sie mir dann eine Schrift. Und in dieser Schrift, die ich dann auch sehr aufmerksam gelesen habe, Ich werde gleich einiges daraus zitieren, damit wir wissen, was dort eigentlich so gedacht wird. Und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie, ich habe selber auch einiges geschrieben. Und da wurde sie hellwach. Ja, sagt sie, was haben Sie denn geschrieben? Dann habe ich ihr ein paar Bücher gegeben, die ich auch bei mir hatte. Dieses Buch Fragen, was wir hier auch haben, wo viele grundlegende Fragen beantwortet sind. Das nahm sie gerne an und das wollte sie auch dann lesen. Und dann kam ich auch zu dem Zeitpunkt, wo ich ihr dann sagte, was ich glaube, wer die Welt gemacht hat, was ich für den Sinn des Lebens halte und dass ich nie wieder auf diese Erde zurückkommen werde. Weil die Bibel uns sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Nie wieder werden wir wieder hierher kommen. Das passte nicht so ganz zu ihrer Lehre, das merkte ich dann auch. Aber sie war so mindestens doch bereit, darüber zu reden und zuzuhören. Und das ist schon mal ein guter Anfang gewesen. In dieser Schrift, die sie mir gegeben hat, ich möchte deswegen einige Zitate einmal vorlesen, weil viele Leute in unserer Zeit Yoga für eine ganz harmlose Sache halten und meinen, das wäre so ein bisschen Sport, wo man so ein bisschen Entspannungsübung macht. Man sollte wissen, dass da viel mehr dahinter steckt, ja eine ganze Religion, ein komplettes religiöses System, das eine Mixtur aus verschiedenen anderen Religionen ist. Das trifft uns, darauf treffen wir bei dieser Religion Yoga. Und da in diesem Heft, das sie mir gegeben hat, da war auch eine Anleitung drin, wie man mit sterbenden Menschen umgeht, wie man ihnen sozusagen einen Trost gibt, wenn sie sterben. Und ich möchte das mal in einigen Beispielen hier vorlesen, einige Zitate aus dieser Schrift, damit wir einen Eindruck bekommen, was wirklich dahinter steht. Und dann soll man dem Sterbenden Folgendes sagen. Du verlässt nun deinen Körper und nimmst deinen Atem wahr. Jeder Atemzug kann möglicherweise dein letzter sein. So beobachte jeden Atemzug besonders sorgfältig. Jedes Einatmen, jedes Ausatmen, jeder Atemzug kann enden, ohne dass ein anderer nachfolgt. Halte den Atem nicht fest, sondern lass ihn los. Jeder Gedanke kann dein letzter sein. Gedanken kommen und gehen und verschwinden in den Bereich deines Unterbewusstseins. Warum hältst du deine Gedanken fest? Du bist nicht identisch mit ihnen, kannst ihnen jedoch zuschauen. Du bist nur eine Form, eine Idee, ein Konzept. Halte daran nicht fest, sondern lasse dieses kleine Ich los. Habe keine Angst, denn du bist mehr als das. Versuche zu verstehen, was es ist, das dich daran hindert, loszulassen. Ist es ein Gedanke oder ein Gefühl? Nimm nur diesen Moment wahr und öffne dich ihm. Öffne dein Herz diesem Augenblick der Ewigkeit und gehe weiter in das Licht hinein. Sterbe in die unendliche Stille und das Licht, das unsterbliche Du hinein. Fürchte dich nicht, denn es werden Dinge geschehen, die besser sind als jene, die du in diesem begrenzten und vergänglichen Leben erfahren hast, in deinem Körper, der leiden muss. Und dann noch eine Passage, es ist viel, viel länger. Dein Bewusstsein vereinigt sich mit deinem Körper. Erlebe diese Wiedergeburt sehr intensiv. Fühle, wie das Leben wieder durch deine Adern fließt. Du kannst hören, sehen, riechen, denken und fühlen. Wenn du deine Augen öffnest und dich bewegst, siehst du das Licht einer neuen Welt. Erlebe diesen Augenblick der Wiedergeburt ganz wach und lebendig. Dir ist ein neuer Körper gegeben, mit dem du aufs Neue Zeit und Raum erfahren wirst, um jeden kostbaren Augenblick so intensiv zu erfahren, als wäre es dein letzter. Diese Worte klingen eigentlich alle sehr schön, sehr eingängig, und ich glaube, viele Leute lassen sich gerade durch solche auch einfühlsame Worte verführen. Ich werde später noch dazu kommen und alle diese Religionen, alle diese Wege, die hier genannt werden und beschrieben werden, werde ich von der Bibel her noch deuten. Aber zunächst wollen wir noch ein Stück weiter uns beschäftigen mit den Religionen und wir wollen fragen zunächst einmal, was ist eigentlich eine Religion? Wie definieren wir die Religion? Und wenn man das feststellt, es gibt eine Wissenschaft, die sich nennt vergleichende Religionswissenschaft. Sie versucht, eine Definition zu finden für Religion. Und diese Leute, die das wissenschaftlich betreiben, sagen, es gibt kein Beispiel einer einzelnen Religion, die als Beispiel stehen könnte für alle anderen. Also um daran die Merkmale einer Religion abzulesen. Also man könnte vielleicht meinen, wenn irgendwo gebetet wird, dann ist das eine Religion. Es gibt auch Religionen, bei denen nicht gebetet wird. Also immer wenn man meint, man hat ein Merkmal gefunden für eine Religion, dann stellt sich heraus, es gibt andere Religionen, bei denen gerade das nicht vorkommt. Also es gibt insofern kein Beispiel einer Religion, die stellvertretend stehen kann für alle anderen, um daran etwas zu zeigen. Eine der vielen Definitionen, die solche Wissenschaftler zusammengestellt haben, ist die folgende. Nur, dass wir einmal einen Eindruck bekommen, wie das definiert wird. Jede Religion reduziert das Leben und die Weltgeschichte auf die zentralen Fragen. Es sind diese letzten Größen und Werte, die nur noch akzeptiert, nicht aber weiter zurückverfolgt werden können, die das Wesen der Religionen ausmachen. Der russische Religionskritiker Nikolai Berdjajew kam zu einer Formel und er sagte, der Mensch ist unheilbar religiös. Das heißt, jeder Mensch hat das Verlangen nach einer Religion. Man muss ihm nur eine Religion anbieten. Das wird sein Gewissen beruhigen, dieses unruhige Gewissen, das immer aufwacht und etwas tun möchte. Wir finden die Form der Religion auch bei allen Konzepten, wie wir sie kennen, vom Marxismus, vom Nationalsozialismus, sogar von der Kunst. Überall finden wir diese Merkmale der Religion. Und ich möchte Ihnen mal ein Gebet vorlesen, und Sie werden staunen, woher das kommt. Es ist ein Gebet, das der Nationalsozialismus entwickelt hat. Es stammt von dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach und es ist ein Gebet an den Führer. Und da heißt es, wir hörten oftmals deiner Stimme Klang und lauschten stumm und falteten die Hände, da jedes Wort in unsere Seele drang. Wir wissen alle, einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Not und Zwang. Was ist ein Jahr der Zeitenwende? Was ist das für ein Gesetz, das hemmen will? Der reine Glaube, den du uns gegeben, durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel. Unvorstellbar, wenn wir das heute hören, nach so vielen Jahren, nach dem Nationalsozialismus. Das wurde geglaubt, das wurde auch gebetet. Ich möchte ein anderes Glaubensbekenntnis uns nennen, und zwar von Richard Wagner. Richard Wagner ist ja ein sehr, sehr bekannter Mann, besonders auch hier in diesem Land, wo wir jetzt hier sind. Und er hat ein Glaubensbekenntnis formuliert. Und dieses Glaubensbekenntnis erinnert an manchen Positionen an christliche Wertvorstellungen. Ich zitiere einmal aus diesem Glaubensbekenntnis, und das ist auch eine Religion. Richard Wagner schreibt, ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven, in gleichem an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden. Dann geht das noch weiter. Also hier eine Variante, die wir hören, dass wir durch die Kunst selig werden können. Sie sehen, es ist ein riesiges Spektrum, das angeboten wird auf dem Markt der Möglichkeiten, auf dem Riesenmarkt der Religionen. Ich möchte jetzt eine Definition geben für Religionen, und zwar aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht des lebendigen Gottes. Im Psalm 96, Vers 5, da heißt es, alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Eine kurze Aussage, eine knappe Aussage und auch eine sehr heftige Aussage. Aus der Bibel können wir folgende Definition für Religionen herleiten. Jegliche, wie auch immer geartete Gottesvorstellung der Völker, also was immer sich die Völker vorgestellt haben unter Gott, das ist Religion. Alle Gedankensysteme, die nicht mehr hinterfragt sind in ihren Glaubenssätzen und ihren Normen und die bewusst oder auch unbewusst an die Stelle des Schöpfergottes der Bibel treten, das alles ist Religion. Also noch einmal, alles, was an die Stelle des lebendigen Gottes der Bibel steht, das ist Religion. Was immer das auch im Einzelnen sei. Das Evangelium von Jesus Christus ist keine Religion, um das ganz deutlich zu sagen. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Erfindung des lebendigen Gottes. Kein Mensch ist auf diese Idee gekommen. Nie hat sich jemand so etwas ausgedacht. Der lebendige Gott hat sich das ausgedacht für uns, damit wir Rettung finden können. So können wir es aus der Bibel her ableiten und so können wir das sagen. Auf noch etwas möchte ich hinweisen, dass auch in christlichen Kirchen Religion Einzug finden kann. Im Laufe der Geschichte ist das sehr oft geschehen, dass die 95 Thesen von Luther damals an die Schlosskirche von Wittenberg geschlagen wurden, ist letztlich ein Aufruf, der Religion abzusagen. Da hat man Ablassbriefe verkauft und hat viele Dinge gemacht und das sind einfach religiöse Dinge, wo man Religion betrieben hat, aber wo man weit vom Evangelium sich entfernt hatte. Also alle die Dinge, die wir einführen, auch in christlichen Kirchen, die aber nicht in der Bibel stehen, das ist Religion. Das ist ganz wichtig, dass wir das identifizieren und erkennen, dass so etwas in allen möglichen Kirchen hier und da auftaucht. Es gibt auch unauffällige Religionen, wo man gar kein Gebet spricht, das habe ich schon gesagt. Und eine solche Religion hat der Jesus bezeichnet als Mammon. Wenn also jemand nur noch dem Gelde dient. In Lukas 16, Vers 13 sagt der Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir sehen also, auch dieses hier ist wieder eine Alternative zu dem lebendigen Gott, wo Menschen also dem Mammon dienen. Religion ist also, so können wir es auch formulieren, alles, was in Konkurrenz zum biblischen Glauben steht. Alles, was dagegen gesetzt wird, gegen die Aussagen der Bibel, das ist Religion, ganz weit gesagt. Und nachher sprechen wir darüber, ja? Der Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Jetzt können wir uns alle prüfen, wo ist eigentlich unser Herz? Woran hängen wir unser Herz? Was bewegt uns zu tief? Wohin geht unsere Gedankenwelt? Das ist das, was der Jesus sagt, das wird unser Schatz sein und das kann auch unsere Religion sein. Über die Herkunft der Religionen habe ich schon gesagt, das hängt zusammen mit dem Gewissen, dass wir etwas suchen, dass wir Gott beruhigen können. Es gibt harmlose Religionen, rein äußerlich von Ablauf des Lebens, und es gibt ganz schreckliche Religionen. In Nordkamerun zum Beispiel gibt es eine ganz schreckliche Religion, da glaubt man nämlich, wenn man neugeborene Kinder hat und wenn diese mit heißem Wasser getränkt werden, also mit kochendem Wasser, dann werden die Geister beruhigt und dann wird es eine gute Ernte geben. Nun können wir uns vorstellen, wie viele der Neugeborenen das überleben, wenn sie kochendes Wasser in den Mund gegossen bekommen. Wenn sie festgehalten, dann wird das hineingegossen. Es sind also ganz schreckliche Religionen, die es da auch gibt. Als ich in Japan war, da hatte ich ein Gespräch mit einem japanischen Professor und er sagte mir in einem Gespräch, sagte er, wissen Sie, wir hier in Japan, wir haben die allerbeste Religion, die es gibt. Und ich habe ihm sogar recht gegeben. Warum nicht? Ich sage, vielleicht, das kann sein. Ich sage, ich bin hier in Kyoto nachts durch die Straßen gegangen und ich habe gesehen, die Menschen bewegen sich dort in aller Freiheit. Niemand hat offenbar Angst, so war das mein Eindruck. Auch Frauen ganz alleine gehen da durch die Straßen. Das hat mich schon beeindruckt. Offenbar, so sagte ich ihm, hat ihre Religion eine bewahrende Kraft für die Menschen. Er sagte, dann sehen Sie, da haben wir es doch. Unsere Religion ist wirklich die beste. Ich sage, Religion haben Sie vielleicht die beste. Nur, die Religion gibt kein ewiges Leben. Und darum, wenn Sie das ewige Leben haben wollen, was darüber hinausgeht, dann brauchen Sie einen Retter. Dann habe ich ihm ein Neues Testament in japanischer Sprache gegeben. Ich sage, wenn Sie das lesen, da finden Sie den, der retten kann. Den Herrn Jesus Christus. Religionen können wir hier beliebig viele haben. Nur die Frage ist, ob sie retten können. Viele Menschen machen sich Gedanken über die Religionen. Und ich sagte schon, weitgehend wird die Auffassung vertreten, es ist ja letztlich egal, welcher Religion man glaubt. Und die Menschen haben auch ein Modell entworfen für alle Religionen, sodass man alle Religionen akzeptieren kann. Und da gibt es eine solche Vorstellung, die ist aber falsch, ich sage das gleich am Anfang, nur weil das so häufig zitiert wird. Da ist ein großer Berg, ein sehr hoher Berg, und ganz oben auf dem Berg, da ist Gott. Und jetzt versuchen die Menschen, zu Gott zu kommen. Und der eine versucht es auf der Nordseite und der nennt das dann Buddhismus. Und der andere versucht es von der Westseite, der nennt es Hinduismus. Und der andere hat noch eine ganz andere Stelle ausfindig gemacht, wo er versuchen will, den Berg zu besteigen. Und das nennt er Islam. Und dann kommen all die anderen Religionen, auf tausend verschiedenen Wegen versucht der Mensch, diesen Berg zu besteigen. Und was ist die Antwort Gottes? Niemand. Aber auch wirklich niemand ist in der Lage, auf eigenem Weg zu Gott zu kommen. Niemand. Das sollten wir nie vergessen. Niemand ist in der Lage, diesen Berg, wenn wir in dem Bild bleiben, zu besteigen. Niemand erreicht dieses Ziel. Es ist unmöglich. Keine menschliche Anstrengung reicht aus, um das zu tun. Weil aber kein Mensch das kann, darum hat Gott das getan. Und was hat er getan, um in diesem Bild einmal zu bleiben? Er ist von dem Berg runtergekommen, ganz unten am Fuß des Berges. Da ist er gekommen. Und da ist er gekommen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dort, so heißt es in Lukas 1, Vers 78 bis 79, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Also er ist von der Höhe runtergekommen zu uns, die wir in der Finsternis sind. Und wir tun gut daran, das zu akzeptieren, was der lebendige Gott uns sagt, was für uns ansteht, was wir tun sollten. Und jetzt hören wir darauf, wie Gott die verschiedenen Religionen beurteilt. Das ist die Meinung Gottes, so wie er es uns in der Bibel dargestellt hat. Was ist die Ursache, wie beurteilt er das? Die Bibel zeigt uns das gute Verhältnis, das ein Mensch zu Gott hat. Und das gute Verhältnis, das er zu Jesus Christus hat, das vergleicht er mit einer guten Ehe. In einer guten Ehe, wo man sich versteht, wo das harmonisch zusammengeht. In diesem Bild wird im Neuen Testament das gute Verhältnis zu deinem Schöpfer bildlich erklärt. Und die Bibel beschreibt das Umgekehrte genauso. Das Gegenstück zur Ehe ist die Hurerei, ist der Ehebruch, ist Unzucht. Das ist das Gegenstück zur Ehe. Also die Perversion des Verhaltens gegenüber dem, was Gott in der Ehe geschaffen hat. Und in diesem Bild, im Bild der Hurerei, der Unzucht und des Ehebruches, in diesem Bild vergleicht nun Gott alle Religionen. Er nimmt keine aus. Alle Religionen stehen unter demselben Urteil, das Gott gibt. Ich weiß, dass das jetzt sehr markige Worte sind, aber ich kann es nicht ändern. Gott hat es gesagt und ich werde nichts anderes verkündigen, als was in der Bibel steht. Ich würde mich schuldig machen vor dem lebendigen Gott, wenn ich etwas von dem zurücknehmen würde, was Gott uns sagt. Wenn ich das tun würde, dann wäre es uns nicht zur Hilfe. Und ich möchte einmal nicht im Gericht Gottes stehen, dass er sagt, du hast falsch gepredigt, du hast mein Wort nicht gesagt, wie es dort steht. Und ich möchte nicht an der Stelle stehen von Leuten heutzutage, die hier und da verkündigen und diese Botschaft der Bibel verdrängen, sie verändern und verfälschen. Ich möchte nicht in dieser Situation einmal stehen, dieser Leute. Und so wollen wir genau hinhören, was uns Gott sagt. Und zwar unabhängig davon, ob es uns passt oder nicht. Aber hören wir gleich am Anfang darauf. Gott sagt es uns nicht, um die Menschen zu verwerfen. Auf keinen Fall. Gott will keinen Menschen verwerfen. Keinen einzigen Menschen von der ganzen Erde. Aber er will allen Menschen sagen, wie sie zum Heil kommen können und wie sie zur Gewissheit des Heils kommen können. Er will uns einen gewissen Weg geben, dass wir alle wissen, wohin wir gehen. Das ist seine Absicht. Gott will keine Religion verurteilen oder keinen Menschen verurteilen, sondern er will uns sagen, welches falsche Wege sind, welche Sackgassen sind, die nicht nach Hause führen, und er will uns sagen, was uns wirklich hilft. Und so hören wir auf das Urteil Gottes, das wir an vielen Stellen der Bibel finden. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10 heißt es, wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben. Lasset euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Hier haben wir eine doppelte Aussage. Die Ehebrecher sind einmal diejenigen, die wirklich Ehebruch treiben, und es sind gleichzeitig auch diejenigen, die hier in demselben Text als Götzendiener bezeichnet werden. Das ist die Bezeichnung der Bibel für alle Religionen. Das ist Ehebruch in den Augen Gottes, bildlich gesprochen, oder es sind Götzendiener oder es sind Zauberer. In Galater 5, Vers 19 lesen wir, offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist ganz klar hier ausgedrückt. Wer das betreibt, wird das Reich Gottes nicht ererben können. Und in Offenbarung 22 lesen wir Vers 15, draußen sind die Zauberer und Götzendiener. Sie sind draußen, sie sind nicht dabei, sie sind nicht im Reich Gottes. Und in Offenbarung 21, Vers 8 heißt es, der Feigenverleugner aber und Zauberer und Götzendiener, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Halten wir also fest, nach diesen mehrfachen Urteilen Gottes, die so eindeutig und so klar sind. Alle Religionen sind glitzernde Fata Morganen in einer Wüste der verlorenen Menschheit. Und aus diesem Grunde hat der Jesus gesagt, geht hin zu den Menschen, wo überall sie auch sind, egal welche Religion sie betreiben, und sagt ihnen dieses heilbringende Evangelium, dass sie gerettet werden können. Es gibt eine Botschaft, es gibt einen Weg, der nach Hause führt. Und wenn ihr den begeht und wenn ihr das den Menschen sagt, dann werden sie das Himmelreich erreichen. Peter Bamm, der bekannte Arzt und Schriftsteller, sagte, die Menschen lieben es, das anzubeten, was sie ins Verderben stürzt. Offenbar ist das so. Viele tun das so, auch wenn man es ihnen sagt. Wir können an einer anderen Stelle noch deutlich ablesen, dass keine Religion, die von Menschen gemacht ist, und wir haben gesagt, alle Religionen sind von Menschen erfunden, keine Religion führt zum Himmelreich. Am Kreuz Jesu ist die andere Stelle, an der wir das sehr deutlich ablesen können. Als der Jesus im Garten Gethsemane war und das Kreuz vor sich hatte, er war der Sohn Gottes, er wusste alle Dinge. Er wusste auch, wie viel Sünde er tragen wird. Er wusste auch, dass er die Sünde tragen wird, die wir heute Abend hier in diesem schönen Saal sind, auch begangen haben. Und er hat sie auch mitgetragen. Und dann hat er zum Vater gebetet, gibt es einen Weg, gibt es eine Möglichkeit, dass ich nicht ans Kreuz muss? Und der Vater hat nicht geantwortet. Er hat immer geantwortet, aber jetzt nicht. In dieser Frage wusste Jesus ganz genau, was nötig war, um die Menschheit zu erlösen. Und darum ging er diesen Weg des Gehorsams bis zum Kreuz, sagt die Bibel. Er war gehorsam. Er ging an das Kreuz und litt für unsere Sünde. Er hatte selbst keine Sünde. Er musste überhaupt nicht leiden. Und er hätte sich auch sofort befreien können. Er war der Sohn Gottes mit aller Vollmacht ausgestattet. Er konnte alles sagen und alles tun. Der Hauch seines Mundes hätte ausgereicht, um die gröhlende Volksmenge in einem Nu auszulöschen. Und er wäre runtergestiegen vom Kreuz. Und das, was ihm auch dort gesagt wurde am Kreuz, steig doch runter, wenn du Gottes Sohn bist. Er hätte runtersteigen können. Das wäre ein Spektakel gewesen für die Leute. Vielleicht noch, wenn er denen die Nägel dort hingeworfen hätte. Da hätten die gestaunt, was er kann. Aber mehr auch nicht. Und niemand wäre heil geworden. Aber er hat durchgehalten am Kreuz bis zum Schluss. Ich hielt an einer Schule einen Vortrag über Schöpfung. Kommt hinterher eine Schülerin auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, können Sie mir wissenschaftlich beweisen, dass es eine Hölle gibt? Ich sage, wissenschaftlich kann ich das überhaupt nicht beweisen. Das ist überhaupt gar kein Thema der Naturwissenschaft. Aber ich kann es Ihnen an einer Stelle beweisen. Und da können Sie, haben Sie die verbindliche Antwort. Am Kreuz von Golgatha können Sie ablesen, dass es diese Hölle gibt. Wenn es keine Hölle gäbe, dann wäre das Kreuz völlig belanglos. Hätte es überhaupt keinen Zweck, dieses Kreuz zu installieren. Das war für Gott eine ganz knallharte Sache, dass er das durchgezogen hat. Im Alten Testament lesen wir schon im Buch Jesaja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Das war wirklich Arbeit für Gott. Keine Arbeit für ihn, ein Universum zu schaffen. Da genügte sein Vollmachtswort. Es währt und es ward, dann war das da. Das ist Vollmacht. Aber Sünde tragen, das ist etwas Unvorstellbares und wir können uns nicht vorstellen, wie schrecklich Sünde ist. Und eine der schlimmsten Sünden auch, die hier genannt werden in diesem Text, ist, dass der Götzendienst, die Zauberei und die Religionen auch Sünde sind vor Gott. Vielleicht haben wir das noch nie so gehört und nie so gesehen, aber lassen wir uns sagen vom lebendigen Gott selbst. Er hat es selbst gesagt und er hat selbst einen Ausweg geschaffen, dass wir rauskommen aus dieser Schusslinie. Das ist seine Absicht. Warum sagt er uns das? Na, weil er uns unvorstellbar lieb hat. Niemand kann uns so lieb haben wie dieser lebendige Gott. Niemand hat uns so lieb wie dieser Jesus Christus, der gesagt hat, ich gehe an das Kreuz und ich leide bis zur letzten Sünde durch, nur dass dieser Mensch ja nicht verloren geht. Das ist eine unvorstellbare Liebe. Gibt es etwas Größeres, wo jemand stirbt für einen anderen? Jesus hat selbst gesagt, dass er hingeht und stirbt für seine Freunde. Das tut er. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel. Er hat alles daran gesetzt, damit wir ja nach Hause kommen und damit wir ja nicht verloren gehen. Und damit wir ja nicht an irgendeiner Religion anwenden oder vielleicht auch in irgendeiner Kirche Religion betreiben, etwas, was überhaupt nicht in der Bibel steht. Seien wir doch ganz vorsichtig dort, wo wir sind, dass wir nicht alles akzeptieren. Ich bin sehr kritisch, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr kritisch. Ich akzeptiere sehr wenig. Ich akzeptiere aber alles, was in der Bibel steht. Denn das ist vom lebendigen Gott. Und das habe ich mit meinem Leben geprüft. Ich habe die Dinge getan, die dort stehen. Und sie haben sich alle bewahrheitet. Und die Dinge, die naturwissenschaftlich dort drin stehen, die sind alle so zu akzeptieren, dass ich nur staunen kann über den lebendigen Gott, dass er mir das alles mitteilt. Das ist eine Fundgrube, die nie aufhört, dort, dass ich dort schöpfen kann. Es ist etwas Gewaltiges, diese Schrift zu haben, diese Bibel zu haben, dass wir Rettung finden und auch unser Leben organisieren können. Und die Bibel zeigt uns an fast auf jeder Seite, wer wir sind. Und da heißt es im Psalm 53, Vers 4, aber sie sind alle abgefallen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und wir meinen, mit guten Taten den Himmel zu erreichen. Es ist unmöglich, in den Himmel zu kommen durch gute Taten. Ich sage damit kein Wort gegen gute Taten. Das Erste, was wir tun sollen, ist, dass wir uns bekehren zu Jesus Christus. Und dann wird daraus als Konsequenz, aus Dankbarkeit werden wir gute Taten tun. Aber nicht dadurch, dass wir gute Taten tun, kommen wir in den Himmel. Das ist auch eine Religion. Aber mit Sicherheit ist das eine Religion. Das ist eine menschliche Auffassung, dass wir meinen, durch unsere eigenen Werke das Reich Gottes zu erreichen. Das ist unmöglich.
Im Psalm 143, Vers 2 lesen wir, vor dir ist kein lebendiger gerecht. Ich freue mich über die klare Sprache der Bibel. Ich habe noch nirgendwo eine so klare Sprache gefunden wie in der Bibel. Darüber kann man sich freuen. Kein wissenschaftliches Buch, kein Buch der Philosophen, der Dichter oder sonst was, ist so klar geschrieben wie die Bibel. Da sagen manche, das kann ich nicht verstehen. Ich finde diese Sätze sehr, sehr deutlich geschrieben. Vielleicht zu deutlich manch einem. In Jesaja 64, Vers 5 lesen wir, aber wir sind allesamt wie die Unreinigen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Und alle diese Dinge, die führen dazu, dass das Himmelreich versperrt ist. Wir kommen nicht hinein. Niemand wird mit seiner Sünde, mit seiner Religion oder was immer er betreibt, in das Reich Gottes eingehen. Das sagt der Jesus. Aber er sagt, ringet darum, wir haben den Text vorhin gehört, dass wir eingehen in das Reich Gottes. Das ist sein Anliegen, das will er. Und jetzt hören wir die Botschaft des Evangeliums, die dort hineinleuchtet. Egal, wer wir sind, was wir getan haben mit all unserer Sünde, da kommen wir jetzt zu diesem Jesus Christus und bekennen ihm das und sagen, Herr, hier bin ich. Jetzt nimm du mich an. Ich brauche keine Religion. Denn dort heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ohne Jesus bleibt der Zorn Gottes über uns und wir haben keinen Zugang zum Himmel. Aber mit ihm sind die Tore des Himmels weit geöffnet. Riesentore, wir können zu Tausenden einmarschieren. Aber nur durch dieses eine Tor, wo Jesus drüber steht, wo der Jesus unser Herr wird. Und ich wiederhole den Text aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Vergessen Sie bitte diesen Satz nie mehr in Ihrem Leben, nie mehr. Lernen Sie den auswendig. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, als nur in diesem Jesus allein. Ich glaube das. Ich glaube das, denn Gott hat das gesagt. Ich glaube das, denn Jesus hat sich dafür verbürgt. Ich glaube das, weil das Kreuz in dieser Welt stand. Und da kann ich es auch ablesen. Das glaube ich ganz fest. Und der Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, dick unterstrichen, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Aber durch ihn ja, natürlich. Durch ihn ja, durch ihn kommen wir nach Hause. Und die Bibel gibt uns die absolute Gewissheit des Heils. Wenn heute jemand zu diesem Jesus Christus kommt, dem verbürge ich, nicht ich, sondern Gott verbirgt ihm mit Gewissheit, dass er gebucht ist für das ewige Leben, dass er eingetragen wird im Buch des Lebens. Ist das nicht großartig? Das gibt er heute, diese Gewissheit. Ein Missionar fragte eine strenge thailändische Buddhistin folgende Frage. Können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt. Das Nirvana ist die Vorstellung der Buddhisten, wo sich alles in nichts auflöst. Und jetzt kommt die Antwort dieser Buddhistin. Sie sagte, etwa alle 1000 Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Also alle 1000 Jahre vielleicht mal einer. Und wie viele Millionen folgen dem Buddhismus? Und die sagen selbst aus eigener Sicht, vielleicht in 1000 Jahren mal einer. Was ist das für eine Religion? Ich staune darüber. Dem folge ich doch nicht. Ich will doch Gewissheit haben. Ich will doch ganz genau wissen, wohin ich gehe. Ich will wissen, wenn ich hier die Augen zumache, wo ich sein werde. Ich muss diese Gewissheit haben. Und der Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und ich möchte mal betonen, das Wort hat ist das wichtigste Wort hier dran an dem Text. Wer ihn hat, der hat ewiges Leben. Jetzt schon hier gebucht und geschenkt. Das ist das Großartige, das uns gegeben wird im Evangelium von Jesus Christus. Da gibt es doch nur noch eins, dass wir uns mit fliegenden Fahnen auf den Weg machen, um diesen Herrn anzunehmen. wenn er uns das so klar, so eindeutig sagt, dass wir eingeladen sind, dass wir kommen können, damit wir wirklich ewiges Leben haben und dass wir uns nicht abrackern müssen, sondern wirklich zu dieser Gewissheit kommen, aber dann ihn zu einem Herrn machen, sodass man das in unserem Leben ablesen kann, dass wir einen Herrschaftswechsel vorgenommen haben. Und dass wir dann auch wirklich die Bibel ernst nehmen und sie lesen und nicht irgendwo da im Bücherregal verstauben lassen. Wenn jemand sagt, er ist Christ, er gehört zu Jesus, dann ist das das Mindeste, dass er täglich in seiner Bibel liest. Wenn er das nicht tut, dann muss er da ein ganz großes Fragezeichen setzen. Wer weiß, was er sonst macht, dann ist sein Herz ganz bestimmt nicht an der Stelle. Dann betreibt er eine ganz andere Religion, auch wenn er vielleicht 3 Kreuze sich umgehängt hat, auf der Brust hat. Das hat damit dann gar nichts zu tun. Ob wir wirklich zu Jesus gehören, das wird man in unserem Leben deutlich ablesen können. Man wird es auch ablesen können an unserer missionarischen Bewegung. Wenn wir wissen, wenn wir Kenntnis davon haben, dass alle Menschen verloren sind, die ohne Jesus leben, die in irgendeiner Religion leben, dann wird das unser Herz bewegen. Dann werden wir etwas dafür tun und uns dafür einsetzen, damit Menschen gerettet werden, damit sie nicht an den Ort der Verlorenheit kommen. Das wird zu einer missionarischen Bewegung führen. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen, dass wir unser Leben so organisieren, dass man das so ablesen kann. Und ich habe selten erlebt, dass man deswegen angegriffen wird. Haben Sie auch keine Angst davor, wenn jemand sagt, ja, der fängt schon wieder damit an. Keine Frage, kein Problem. Ist doch seine Entscheidung, wenn er so etwas Kostbares, das ewige Leben, verwirft. Wie traurig, kann man ihm noch hinterherrufen. Armer, trauriger Mensch, der du das verwirfst. Du konntest das Größte gewinnen. Und so wollen wir uns auf den größten Gewinn ausrichten, auf den größten Sieg ausrichten. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und so möchte ich noch einen Vers uns lesen hier, der uns diese Perspektive der Ewigkeit zeichnet, dass wir wissen, wohin wir gehen. In Offenbarung 2, Vers 17, da lesen wir, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Jetzt werden wir zunächst mal sagen, das ist ja so dicht komprimiert, das ist auch eine Eigenart der Bibel, dass in einem einzigen Vers sehr viel Information steht. Daran wird mir immer deutlich, das kann nie ein Mensch geschrieben haben. Kein Philosoph schreibt so. Niemand kann so schreiben. Niemand kann so viele Gedanken in einem einzigen Satz so unterbringen. Und darum wollen wir uns ein wenig mit diesem Satz noch beschäftigen. Hier ist die Rede vom verborgenen Manna, das ist eine Anknüpfung an die Wüstenwanderung des Volkes Israels, wo Gott die Sorge getragen hat für sein Volk dort in der Wüste. Er hat sie versorgt. Unabhängig, ob dort irgendwo die Dattelpalmen waren oder sonst was. Er hat sein Volk, das war ein Millionenvolk, durch die Wüste geführt und hat sie versorgt. Und wenn Wasser nötig war, dann wurde aus Steinen Wasser geholt. Man musste nur mit dem Felsen reden, hat er Wasser gegeben. Gott kann doch alle Dinge. Ist doch wunderbar. Das tut er. Und als der Jesus gepredigt hat und einmal waren es 4.000, ein anderes Mal waren es 5.000 Mann, die versammelt waren, da hat er sie versorgt, dass sie alle zu essen hatten. Und dieser Text knüpft jetzt an den Himmel. Und im Himmel, da sehen wir aus diesem Text, da gibt es nicht Gänseschenkel mit Rotkohl oder Eisbein mit Sauerkraut. Da ist die Rede hier von einer Speise, von dem himmlischen Manna. Und das muss etwas sein, was wir noch nie gegessen haben. Nicht muss, sondern ganz gewiss. Das haben wir noch nie gegessen. Die Bibel beschreibt uns, was vor Augen und vor Ohren ist in der neuen Welt. Da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Nie haben wir in dieser Welt so etwas gesehen. Nie haben wir so etwas gehört, wie das, was Gott uns bereitet hat. Das ist Himmel, dazu sind wir geladen. Und jetzt von diesem Text her möchte ich sagen, noch nie haben wir so etwas geschmeckt, noch nie hat unsere Zunge, unser Gaumen so etwas gekostet, wie das, was hier vom himmlischen Manna vorgesehen ist. Das ist ein Wort ja nur dafür. Ich bin gespannt, was das sein wird. Wir sehen also, im Himmel wird gegessen, auf jeden Fall. Es wird im Himmel auch getrunken. Der Jesus wird sich selbst aufschürzen, so heißt es in Lukas 12, und wird uns dienen. Für mich unvorstellbar, dass dieser Herr, der mich erlöst hat, mir dann auch noch dienen will in seiner Ewigkeit. Als Gast bin ich geladen bei ihm, aber eine Ewigkeit bei ihm zu sein. Was für eine Perspektive, die ist unvorstellbar weit. Gott stillt also auch allen Hunger dort in der Ewigkeit. Dann ist hier die Rede von einem weißen Stein. Da muss man den Hintergrund wissen. Im Altertum, bei der Gerichtsverhandlung, da bekam man entweder einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein. Wenn man den schwarzen Stein bekam, dann war das der Stein der Verurteilung. Wenn man den weißen Stein bekam, dann war das Freispruch. Ist das nicht wunderbar? Jetzt taucht hier dieser weiße Stein auf und dieser weiße Stein, der heißt Freispruch. Du bist freigesprochen von aller Sünde. Es ist bezahlt am Kreuz. Dieser weiße Stein ist ein Symbol dafür. Beim Sport wurden damals, wenn große Siege errungen waren, dann bekam der Spitzensportler ein weißes Täfelchen, also auch seinen weißen Stein überreicht. Und das war die Eintrittskarte zu allen anderen Sportveranstaltungen. Der musste nie mehr Eintritt bezahlen. Auch ein Bild, das hier der Jesus verwendet, der erhöhte Herr. Wer diesen weißen Stein hat, hat ewigen Zugang zum Himmel. Eintrittskarte ist das. Eintrittskarte zum Reich Gottes. Und weiterhin eine dritte Bedeutung für den weißen Stein in der Antike war, dass ein Gastgeber dem Gast einen weißen Stein überreichte, wenn er über die Türschwelle kam. Und das war ein Symbol, ein Zeichen für ein herzliches Willkommen. Du bist mir sehr willkommen. Jetzt komm hinein, jetzt wirst du bewirtet. Du bist sehr, sehr herzlich hier willkommen. Und in diesem Bild zeigt uns hier dieser Text aus der Offenbarung an, dass wir diesen weißen Stein bekommen, auch als Symbol der Herzlichkeit und des Willkommens in den Himmel. Wir sind willkommen geheißen von Jesus Christus. Und noch etwas kommt hier zum Ausdruck. Wir Menschen, wenn wir uns alle prüfen, sind wir sicherlich ein Stück weit angelegt auf Ehrung und Anerkennung. Und der Hunger nach Ehre und Anerkennung in dieser Welt kann nie gestillt werden. Das sieht man an manchen Leuten, wie sie immer wieder nach neuen Titeln und nach neuen Dingen streben. Es ist einfach unstillbar. Und darum haben wir Menschen viele Dinge erfunden, die diesen Hunger stillen. Durch Orden und Ehrenzeichen, durch Tapferkeitsauszeichnungen beim Militär, durch Nobelpreise bei der Wissenschaft. Und viele, viele Dinge werden genannt, um Ehrung zu machen. Ich habe neulich gelesen, da wurde der Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Immer wieder neue Titel werden erfunden, immer wieder neue Namen gemacht, damit die Leute geehrt werden. Das ist ein großer Bedarf. Und jetzt staune ich, das Große, in der Ewigkeit geht Gott auf diesen Bedarf sogar ein. Er bringt das hier zum Ausdruck mit dem neuen Namen. Das sehen wir in der Bibel an verschiedenen Stellen. Aus dem Abram wurde Abraham. Und das bedeutete erhabener Vater. Er war der Glaubensvater schlechthin. Aus dem Jakob wurde ein Israel. Das war sein neuer Name. Aus dem Saulus, einem Verfolger der Christen, wurde ein Paulus. Und so sehen wir mancherlei Beispiele. Und wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen, da sehen wir, wie die Kaiser und Könige sich mit großen Namen und Titeln versehen. Karl der Große, nicht der Klitsche, Kleine. Friedrich der Große, Otto der Große, Heinrich der Löwe, August der Starke. Und so sind immer die Namen. Immer gewaltig, noch größer, noch mehr. Sie wollen groß und riesig sein. Das ist offenbar ein großer Bedarf. Maß an Anerkennung. Nicht verloren gehen, dass der Name verloren geht. Und jetzt sehen wir hier in der Ewigkeit, da geht Gott auf alle diese Dinge ein. Aber in einer ganz anderen Weise. Er gibt uns einen neuen Namen, der kennzeichnend ist für uns. Der genau auf unsere Person zugeschnitten ist. Den können wir gar nicht erfinden. So genau ist das auch wieder göttlich. Er gibt uns einen Namen, in den wir eine Ewigkeit lang tragen werden. Das wird dann nicht mehr irgendwo in einem Geschichtsbuch erwähnt und wir sind nicht mehr. Wir sind ewig. Wir werden ewig bleibend sein mit diesem Namen. In seinem Reich, in seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Und wir wollen mit Gewissheit hin. Und ich freue mich, dass ich selber mit Gewissheit dieses Ziel gefunden habe, und ich habe es gefunden in diesem Sohn Gottes, in Jesus Christus. Und ich möchte das allen anderen zurufen: Kommt doch auch, nehmt das doch auch an und seid gewiss, dass ihr in der Ewigkeit dabei seid, den neuen Namen bekommt, in einer Welt leben werdet, wo wirklich Herrlichkeit ist und wo wir mit Gewissheit hingehen, wo wir nicht in eine Sackgasse laufen, sondern wo im Tode jemand da ist, der mich an die Hand nimmt, so wie es der Jesus sagt, dann führt er mich zum Vater. Das brauche ich. Und das ist der Grund, warum ich diese Woche Urlaub gemacht habe, um das hier vielen Menschen zu sagen. Und viele haben das angenommen. Das ist für mich das größte Erlebnis, dass Menschen in den Jesus gefunden haben, dass sie sich auf den Weg gemacht haben und dass wir sie im Himmel einmal wiedersehen werden. Ist das nicht großartig? Es gibt auch nichts Schöneres, wie man Urlaub verbringen kann. Doch wirklich nicht. Ich wüsste nichts Besseres. Natürlich braucht man noch mal Zeit zum Ausspannen, aber habe ich ja auch hier gehabt. Mir ist doch gut gegangen. Ist doch wunderbar. Und so lade ich heute am letzten Abend in dieser Veranstaltungsreihe ein, vielleicht manch einer, der das aufgeschoben hat und gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz gewiss, weiß noch nicht so ganz recht, dass er heute kommt und das heute endgültig festmacht, dass er sich den Himmel schenken lässt und alle Schuld vergeben lässt. Und egal von welcher Religion wir kommen, wo wir vielleicht irgendwo auch drin waren, allen möglichen Dingen, in dieser Welt laufen wir von einer Fußangel auf die nächste. Überall sind Verführungen, überall sind Dinge, die uns einfangen wollen. Aber wir lassen das alles weg und gehen nur auf diesen Jesus zu. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Mann und der sagte mir, wissen Sie, was bei mir das Entscheidende gewesen ist, wie ich das in einem Satz ausdrücken kann, dass ich mich bekehrt habe? Er sagte, ich habe den ganzen Denkschutt, den ganzen Müll meines Lebens abgeworfen, unter das Kreuz gelegt und ich habe den Herrn Jesus angenommen und ich folge ihm und ich weiß jetzt, wohin ich gehe. Das ist Bekehrung, das ist eine echte Bekehrung. Und so möchte ich uns ermutigen zu einer solchen echten Bekehrung, wo wir uns in dieser Weise klar ausrichten und auf den Weg machen und kommen. Und das wollen wir heute tun, indem wir uns hier wieder versammeln und dann werde ich dort in wenigen Sätzen das erklären, sodass wir das auch tun können. Aber zunächst möchte ich einmal danken dafür, dass der Jesus das für uns erkauft hat, dass wir diesen Weg gehen können und wirklich ganz gewiss nach Hause finden können in die Ewigkeit zum Himmel. Und uns auch eine Perspektive gibt hier in diesem Leben, wo wir eine klare Ausrichtung haben, wo er uns hilft, auch in den Dingen des Lebens, in unseren Fragen des Lebens. Und so möchte ich mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du nicht vom Kreuz runtergegangen bist. Das wäre ein riesiges Spektakel für die Zuschauer gewesen. Aber wir wären alle verloren, ohne Ausnahme. Aber so hast du durchgehalten. Herr, und so beten wir dich an, dass du das getan hast für uns, weil du uns gesehen hast, heute Abend, auch hier in München, in diesem großen Saal. Danke, Herr, dass du uns ganz persönlich so gesehen hast und darum durchgehalten hast. Herr Jesus, danke, dass du das Tor des Himmels so weit geöffnet hast, dass jeder kommen kann. Bitte, Herr, hilf jetzt einem jeden, sich auf den Weg zu machen, am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe, dass wir diese wichtigste Frage des Lebens klären, dass wir in dieser wichtigsten Frage des Lebens eine feste Antwort haben, einen gewissen Weg und ein deutliches Ziel. Herr, nimm Dank dafür. So hilf uns, dass wir jetzt auf den Weg kommen, zu dir hin.